Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich habe mir ja sagen lassen, dass die Spooky Season angelaufen ist und dass die ideale Zeit sein soll, um Gruselfilme zu schauen. Ich habe es mir vorgenommen, bin jetzt die Woche erstmal grandios gescheitert, habe den Eurovision Song Contest Film nochmal geschaut, habe dafür Dan Stevens aber als Lohn bekommen. Wie ist es denn bei dir, Alex? Bist du schon hier in der Kürbissaison angekommen mit so Gruselfilmen und Stuff?
Ja, irgendwie schon. Ich hatte zuletzt Longlegs mit. Also ich würde sagen, ich habe zeitig angefangen, aber eigentlich hatte ich mir so ein paar Sachen aufgehoben für Ende Oktober, wenn wir dann wirklich Richtung Halloween schielen.
Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich meine, wir sind ja jetzt frisch in den Oktober reingerutscht. Spooky Season gilt für manche schon ab dem 1. September. Von daher bin ich anscheinend dann wahrscheinlich auch ein bisschen im Hintertreffen.
Also Auslegungssache, aber ich habe auch Spooky mitgebracht. Also so ist nicht.
Oh, das ist nicht schlecht. Du hast gerade schon gesagt, Longlegs in der letzten Episode schon vorgelegt. Ich meine, ich kann immerhin schon mal teasern, dass ich noch ein paar Monster im Gepäck habe. Es wird auch ein bisschen gruselig bei den News. Da startet nämlich ein perfides Spiel in Staffel 2 und auch bei den Trailern haben wir was dabei. Und da geht's auch in die zweite Runde einer Untoten-Apokalypse, sag ich mal. Da freuen wir uns ja auch schon drauf.
Yes.
Deswegen würde ich sagen, für alle, die uns gerade zuhören, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, weiß ich nicht. Soll ich anfangen mit Spooky Season hat begonnen? Keine Ahnung. Ich hatte überlegt, ob ich anfange mit, das ist unsere Oktober-Episode, aber das wäre schon wieder so ein bisschen traurig. Würde implizieren, es gibt nur die eine. Von daher habe ich mir gedacht, wir streichen das alles und starten einfach direkt durch mit Hallo, herzlich willkommen, lieber Ronny, wie geht's dir?
Danke, Alex, für diese überaus kurze, aber trotzdem wie immer charmante Anmoderation. Ich habe gerade in dem Moment überlegt, wo du losgestartet bist, so einen Wolfsschrei, Wolfsdingens reinzubauen, weißt du?
Also so passend jetzt zu Halloween oder was?
Ja, und dann dachte ich, ach, was soll's.
Fix it in post.
Ja, fix it in post. Für alle, die jetzt gehört haben, bitteschön. Für alle, die ihn gerade nicht gehört haben, selber schuld.
Da musst du aufs Patreon oder auf OnlyFans, damit du die Episode mit Wurst kriegst.
Das ist mal was.
Zweites Standbein und so.
Ja, ist mein Konzept.
Sinne. Gut, und sonst?
Notiert. Ah. Ja, Spooky Season. Ich habe mir das jetzt mal vorgenommen, Alex. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ein paar Horrorfilme mal nachzuholen, die ich noch nicht gesehen habe, oder mal wieder welche zu gucken, die ich ganz gut fand. Ich bin ja sonst nicht so im Horror-Game drinne oder im Grusel-Game.
Och ja, wir gucken ab und an ganz gerne ein und es gibt ja tatsächlich auch so eine Marvel-Serie, die aktuell so das Schema einigermaßen erfüllt und die ist dann, glaube ich, so in etwa abgelaufen, wenn wir Richtung Halloween schielen, von daher...
Agatha All Along.
Yeah, heben wir uns das noch ein bisschen auf noch.
Okay, Hexen.
In der Hoffnung, dass... Punkt.
Ja, klingt doch nicht schlecht. Ich, wie gesagt, muss mal gucken, was ich noch so nachhole. Und vielleicht bringe ich ja den einen oder anderen Shit noch mit in den nächsten Episoden.
Sollen wir dann direkt uns den Smalltalk stecken? Weil beim letzten Mal haben wir uns so in der letzten Episode fast ein bisschen verzettelt mit der Menge an Ruckzuck-Reviews.
Ja, ich glaube, wir haben sie jetzt versucht, ein bisschen runter zu pushen, oder?
Runtergehandelt uns gegenseitig. Yeah. Ich bin wieder zu meinen üblichen 1 zurückgekehrt.
Ja, und ich zu meinen mehr oder weniger üblichen 1,5.
Ah, verstehe.
Also ich habe keine vollen 2 Reviews mitgebracht. Direkt draus gelernt aus der letzten Episode, Alex.
Jetzt bin ich ja schon interessiert, ob das ein Nachklapp ist auf Grundlage von mir oder...
Natürlich, Alex, natürlich.
Ja? Okay, na dann würde ich sagen, Schluss mit dem Intro, Schluss mit dem Smalltalk. Ich sage, jetzt starten wir mit den Reviews und Ronny beginnt mit Nachklapp tatsächlich auch, oder?
Ja, richtig. Und ich sag's nochmal, Longlegs habe ich nachgeholt.
Ah ja.
Da habe ich extra nochmal reingehört, was du in der letzten Episode gesagt hast. Und da war unter anderem ja der Tenor von dir oder das Fazit. Du würdest dich freuen, wenn ich ihn jetzt nochmal nachholen würde. Bringen würde. Habe ich getan, Alex. Und ich meine, die ganzen Details hast du ja schon abgehandelt, deswegen würde ich einfach nur mal drüber huschen und sagen.
Ja, husch mal drüber und sag mal.
Bild und Ton, da gehe ich, was du alles gesagt hast, gehe ich total mit. sehr zurückhaltend gefilmt, viele statische Einstellungen. Das fand ich auch ganz cool. Und du hast ja auch mal gesagt, eher so langweilig gefilmt, aber hast natürlich auch argumentiert, warum es denn doch wieder nicht langweilig letzten Endes war.
Naja, halt langweilig im Sinne von, ne, nicht jetzt irgendwie lange Kamerafahrten und so weiter, sondern so, weitwinkelartig teilweise, also oder schon auch viel Weitwinkel dabei, ne, um dir halt viel Frame, viel Bildinhalt zu zeigen, wo es so Dinge zu entdecken gibt, schattige Ecken, wo man was vielleicht vermuten könnte und weißt du, so das bleibt halt stehen, teilweise laufen die Figuren aus dem Frame raus und denkst dir, okay, ich bin gewohnt, dass dann jetzt was folgt, so. Mhm. Aber meistens nicht.
Das fand ich ziemlich cool, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt in der letzten Zeit mal so ein weiteres Beispiel hatte, eben genau durch diesen Stil passiert oder passiert es bei mir ganz oft, dass ich wie so schockgefroren war. Ich war so klaustrophobisch im Bild gefangen, weil ich dann auch so dachte,
du kannst nicht weggucken,
ja,
ne?
Ich kann nicht weggucken. Das,
ich verpasse uns was, ne, wenn ich mich wegdrehe.
Ja, oder wenn es so unangenehm wurde, kannst du halt auch nicht so weg, weil die Kamera hält halt einfach drauf. Ja. Du bist so immer am Ort gefangen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Zum eigentlichen Filminhalt, da muss ich aber leider sagen, irgendwie hat mich Longlegs jetzt in Summe nicht so krass gecatcht irgendwie.
Das ist eine herkömmliche Serienmörder-Thriller-Nummer, ne? Nicht so dieses typische Horror-eske. So. Es ist schon eher so ein bisschen diese Inszenierung, die es macht, die bei mir ja schon hart an der Grenze sogar war zum Artsy-Sein, habe ich ja auch gesagt.
Mhm. Ja, vielleicht bin ich da auch mit anderen Erwartungen rein. Ich dachte schon, dass da eher so eine stärkere, übernatürlichere Note drin ist.
Die ist ja da, ne?
Die ist auch drin, ja.
Die ist halt aber sehr, sehr reduziert, sehr runtergefahren, ne? Muss man suchen ein bisschen.
Du hast das ja schon gesagt, ne? Da geht's ja um so okkulte Sachen. Ich fand dann aber gleichzeitig die ganze Produktion mal ab von der Kameraarbeit, fühlte sich immer so ein bisschen wie eine etwas günstigere, ist total gemein, Independent-Produktion.
Nee, doch. Ich hatte mich manchmal gefragt, ob sie das wollten auch, dass das teilweise so,
das ist ja auch nicht schlimm,
platt ausgeleuchtet ist, auch gerade wenn sie zum Beispiel in den Locations drin sind und Leute besuchen, fand ich, sah das so ein bisschen flach aus alles.
Irgendwie. Ja, ja. Interessanter Ansatz. Ich fand das Schauspiel solide. Die Charaktere allerdings, die waren alle so unterkühlt. Da hatte ich so meine Probleme, so jemanden zu finden, wo ich dachte, so ja, an dich hefte ich mich jetzt dran und dann bist du jetzt mein Protagonist oder Protagonistin.
Ich glaube, wenn du Serienmörder beim FBI suchst, sind das alles kauzige Vögel.
Das Problem bei mir dann war, dass insgesamt blieb der Grusel halt so ein bisschen zurück, weil ich fand den Ansatz, wie es dann auserzählt wurde, es wird immer stärker was preisgegeben.
Ja.
Jedoch ist dann für mich die Spannung nicht unbedingt gestiegen, weil was du ja auch gesagt hast, gerade Longlegs, der Mörder an sich, den sieht man dann schon relativ früh und er kriegt relativ viel Screentime. Und das Rätsel und der Background wird dann zwar auch immer klarer, aber für mich hat so die Wucht gefehlt, so von einer Erkenntnis, die dann sich einstellt, wo ich dachte, oh wow, das ist es. Weil ich musste immer wieder an Hereditary denken. Ich rede die ganze Zeit auch bei Freunden immer wieder von dem Film, aber da gibt's ja so eine krasse Parallele in der Grundgeschichte letzten Endes, wo ich einfach dachte, also ich habe den leider die ganze Zeit im Vergleich gehabt und der Hereditary steht da schon auf so einem Podest, möchte ich jetzt nicht sagen.
Ja, das hast du ja auch genau oft genug schon erwähnt.
Ja, aber da rede ich mal ab, Alex.
Nee, ist ja auch ein guter Film. Also sehr guter Film.
Aber da deswegen hatte ich den immer so im Vergleich gehabt und dachte so, oh nee, ich habe die Charaktere nicht und die Wucht fehlt und sowas. Ne? Man muss sich ja nur Toni Collette angucken in Hereditary. Das war irgendwie so, weiß ich, hat mich nicht so ganz umgehauen. Also audiovisuell fand ich Longlegs spannend. Die Auflösung des Plots, wie gesagt, fand ich ein bisschen so ungelenk und sperrig. Und genau, es gibt eben thematisch halt Beispiele, andere Filme, da ist es für mich einfach besser gelungen. Und du hast ja das letzte Mal schon gesagt, 6,7 bei IMDb, 60% beim Popcorn-Meter bei Rotten Tomatoes. Da gab es auch, da habe ich auch nochmal geguckt, wirklich super kontroverse Kritiken und Reviews von den Leuten. Du bist mit einer 4 von 5 Sternen rausgegangen. Ich habe gesagt, okay, 3 von 5 gebe ich mit, weil, ich konnte mich da nicht richtig identifizieren mit.
Ging ja vielen so offensichtlich, hast du ja gerade selber gesagt auch.
Dann treffen wir uns, glaube ich, wieder so ein bisschen, wenn man unsere Wertung zusammenlegt, irgendwo in der Mitte bei 3,5 und das spiegelt so insgesamt ja.
Kann ich gut mitleben.
Alles wieder.
Aber es ist cool, dass du ihn auf jeden Fall direkt noch dir gegeben hast.
Bitte gerne.
Das ist immer spannend.
Hatte ja gesagt, ihn sowieso noch von meiner Watchlist streichen zu wollen. Habe ich damit getan, Alex.
Hast du damit getan?
Was hast du denn noch mitgebracht? Du hast gesagt, hier Spooky Monster irgendwas. Hast du auch dabei heute?
Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und ich habe es eine Weile unterschlagen, weil ich es auch selber noch ein bisschen sacken lassen wollte. Aber ich habe jetzt zum Anlass genommen, was auch wieder schon nicht so ganz hinhaut nach meiner Recherche. Die Nummer kommt am 15. Oktober irgendwie im Rest der Welt als Premium-VOD raus.
Ich habe eine Vermutung.
Irgendwann im November erst wohl in Deutschland, keine Ahnung. Und wenn ich nach IMDb-Plot gehe, ist es ein bisschen eine Frechheit, weil der deutsche Plot des Films ist, junge Menschen aus einer fernen Welt müssen sich der schrecklichsten Lebensform des Universums stellen. So ein bisschen dünn. Für alle, die es noch nicht wissen, es geht um Alien Romulus.
Yes.
Ich glaube, das einzige Kinoveranstaltung, die ich dieses Jahr schaffe.
Ein bisschen traurig, aber ja. Was
ein bisschen
was?
Traurig, aber ich bin sehr zufrieden. Also ein bisschen Neuinterpretation von Fede Alvarez.
Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gefragt in den letzten Folgen, wann du den denn jetzt endlich mal mitbringst. Ja. Aber ja, bitte, fahr er fort. Ich bin gespannt, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wollte ihn noch nachziehen und da muss ich mich jetzt nochmal, wir haben ja eine große Plattform, wo viele Menschen zuhören. Hier in Freiburg im Kino, die Vorstellung in OV immer nur 23 Uhr und das glaube ich eine Woche lang und dann war er aus dem Kino raus. Und dann ich so, Mann, ey. Naja,
ich habe es tatsächlich ins IMAX geschafft in Düsseldorf, da war ich zum Beispiel auch zum ersten Mal, aber da lief es halt in OV und ich gehe nie wieder woanders hin, nachdem ich festgestellt habe, dass es da rechts an meinem Ledersessel mit unglaublich viel Beinfreiheit da diese vier Knöpfe gibt, die separat Fuß- als auch Rückenlehnen verstellbar sind, machen, ohne jetzt den, also das ist da der Standard, der Aufpreis ist eh da, weil du guckst IMAX, aber das war schon nett, da kann man sich dran gewöhnen, wir sind ja jetzt auch nicht mehr... Ja, keine 20 mehr, Ronny.
Der braucht jetzt nur noch vierfach verstellbare Ledersessel. Verstehe.
Genau. Also worum geht's tatsächlich? Es geht quasi um eine junge Gruppe, ich sag mal, junge Erwachsener, die auf so einem Kolonieplaneten gestrandet sind und so ein bisschen und dann schwebt da an der Erdumlaufbahn so ein verlassenes Forschungsschiff. Da, wo man vielleicht so ein bisschen Piraterie betreiben könnte, still und heimlich, bevor es in die Erdumlaufbahn eintritt und nicht in die Umlaufbahn des Planeten.
Ich wollte gerade sagen, Erde oder Kolonie.
Das war jetzt und dort verglüht. Was sie sich da unter Nagel reißen wollen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel schon des Guten, darum geht's auch nicht. Es beginnt alles so ein bisschen wie so ein Heist-Movie.
Weiß man den Namen dieses Raumobjektes oder wäre das ein Spoiler?
Dieses Raumschiff, das ist also dieses Objekt, das da in der in der Umlaufbahn schwebt.
Ne.
Die Romulus and Remus.
Ah, okay, gut.
Genau, aber nichtsdestotrotz, ich kann ja schon mal sagen, sie machen das, der Film macht das sehr clever, denn er öffnet mit einer Szene, die den gewieften Zuschauer, also wenn du 1 und 2 gesehen hast, in 1 und 2, die ja auf einem Podest stehen, besonders die 1, habe ich jetzt auch schon oft genug erwähnt hier. Also ich bin da sehr picky, was meine Alien-Filme betrifft und ich bin der Erste, der zugibt, dass die abgebaut haben über die Jahre jetzt, auch jetzt ganz zuletzt mit Alien Covenant. Und wir hatten ja dem Trailer hier schon gesagt, das wird hätte das Potenzial vielleicht wieder größeres Tennis werden zu können.
Mhm.
Erstmal zur ganzen Inszenierung ist das... Ich tue mich immer noch schwer, es komplett in Worte zu fassen, weil es zieht sich eine Sache für mich durch den ganzen Film, sowohl bei der Inszenierung als auch beim Plot, als auch bei den Performances. Und das ist eigentlich, dass es ein Alien 1.5 ist.
Oha.
Gerade weil ich vorher nochmal Alien 1 und Alien 2 geguckt habe, ist es vom Scope irgendwo dazwischen. Also nicht so klein wie 1, nicht ganz so fett wie 2, aber so ein bisschen dazwischen. Die Inszenierung der Action, nicht ganz so reduziert wie in der 1, nicht ganz so mega groß mit den Marines wie in der 2, irgendwo dazwischen. Gleichzeitig gibt es Szenen, die sind gefühlt wie bei Star Wars Episode 7, einfach aus Alien 1 rausgeschrieben. Locations gefühlt einfach aus Alien 2 rausgeschrieben. Und geremixed in Alien Romulus. Und das klingt jetzt schlecht, aber das ist ja genau das, was wir wollten, ja. Und das halt in moderneres Ambiente mit modernen Special Effects. Und das funktioniert halt hier relativ gut. Und übrigens, das gilt auch, dieses zwischen 1 und 2 gefangen, gilt auch für euch, formuliere es vorsichtig, die Menge an Aliens, die uns begegnen.
Ah, okay.
Ja.
Auf jeden Fall also schon mal Plural.
Sind aber auch nicht 100.
Sehr gut, ja. Ich wollte gerade noch nachschmeißen, also ich habe es ja schon mal irgendwo in einem Kontext gesagt, also lieber gut geklaut, anstatt schlecht selbst gemacht, was wir jetzt auch bei den letzten Alien-Filmen gefühlt hatten, immer größer, immer weiter, immer irgendeine Metaebene dazu denken, die es vielleicht so nicht braucht oder einfach, weiß ich nicht.
Also wir müssen ehrlichkeit halber sagen, dass Alien 1 und Alien 2 sind 40 Jahre alt.
Das kommt ja noch dazu.
Es ist schon ganz okay, auch wenn du bestimmte Elemente, die funktioniert haben, für eine neue Generation überträgst. Sind ja nicht weniger spannend dadurch. Und natürlich findest du diese Elemente wieder, ob das jetzt zum Beispiel das Layout von einem Raumschiff ist zum Beispiel. Ich meine, die sind vermutlich alle ähnlich gebaut, so wie bei einem Auto, ne? 4 Türen und ein Kofferraum. genau, nee, also ich fand es audiovisuell sehr, sehr ansprechend. Die Special Effects sind solide für die 80 Millionen, die er an Budget hatte. Das lässt sich sehen. Es wird auch viel mit echten Sets auf jeden Fall gearbeitet. Das kann man auch dem Film zugute halten. Und die Performances, Katie Spaeny als Hauptdarstellerin, die macht ihren Job richtig dolle gut, aber es sei noch mal hervorzuheben, der David Johnson, der spielt hier den Andy. Was der da vom Leder zieht, das schon, ich würde nicht sagen, der könnte irgendeinen Preis dafür gewinnen, aber vielleicht sollte der dafür irgendeinen Preis gewinnen.
Okay.
Das war schon ziemlich cool. Ansonsten gibt's so eine etwas kontroversere Szene, wo sie vielleicht ein bisschen zu viel die Vergangenheit zitieren möchten, da auch Heavy VFX-Einsatz haben,
oha,
um das hinzukriegen. Ich will gar nicht zu sehr mich jetzt hier verstolpern. Ich fand's cool, weil es, wie gesagt, so ein bisschen auch das Timing des Films zusammenbringt. Ne? Also wann spielt es? Da gibt's schon so eine Opening-Einstellung, die das relativ deutlich macht, wann das spielt, aber so ganz genau weiß es dann doch nicht. Ich muss so ein bisschen hier drum rumtänzeln. Aber
tänzel mal.
Ich fütter vielleicht mal ganz vorsichtig an und sage, der Film scheut auch nicht vor einem Prometheus zurück, um dort vielleicht diese ganze Origin-Geschichte drumherum vielleicht ein bisschen runder zu machen, weil die Leute ja von Prometheus ein bisschen abgehängt waren.
Ja.
So mit diesem, ne, das sind gar keine Aliens mehr, das sind nicht meine Aliens mehr. Hier kriegst du vielleicht noch so ein bisschen ein oh, und so deswegen funktioniert das so. Ah, vielleicht hätte da damit starten sollen, so nach dem Motto. Das ist sehr hilfreich. Das heißt, für Leute, es funktioniert für Leute, die Prometheus nicht gesehen haben, aber wenn du es gesehen hast, ist okay. Es für dich auch so nochmal so ein Aha, vielen Dank dafür nochmal. Es macht für mich alles schlüssiger irgendwie so. Weißt du, es füllt einfach so eine Lücke. Wusste vielleicht nicht, dass sie gefehlt hat, aber es ist nett, dass sie jetzt da ist. Und von daher macht der Plot doch relativ viel, gerade so in der Metaebene des ganzen Alien-Kosmos, auch wenn der Plot des Films selber relativ überschaubar ist. Dafür ist es unheimlich intensiv erzählt. Die Darsteller machen das gut. Es ist geil gefilmt. Ich finde, bis auf diese eine Sequenz verkauft er sich sehr, sehr teuer. Und das Einspielergebnis, ich hatte gesagt, 80 Millionen hat er gekostet, liegt aktuell bei 350 Millionen. Das heißt, ich würde dem mal bescheinigen, dass er zumindest mal mit einer schwarzen, nicht mehr ganz null, vielleicht ein bisschen drüber rausgegangen sind. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Und wir haben eine 80 und 85 im Rotten Tomatoes, also 80 Kritiker, 85 die Zuschauer und im IMDb eine 7,4. Ich würde ihm eine 4 geben. Gefühlt war ich die ganze Zeit bei einer 4,5.
Warum dann?
Objektiv war es dann halt doch diese, wie gesagt, diese eine VFX-Szene, der Plot, wo ich mir dann vielleicht doch noch eine kleine Raffinesse noch gewünscht hätte. Also es ist cool, dass ihr übergreifend versucht, die Filme zu fixen, aber für mich ist dabei immer wichtig, dass der Film als solches, als noch Film einfach noch funktioniert. Da hätte man hier vielleicht noch ein bisschen mehr zaubern können, aber ansonsten fühlte ich mich bestens unterhalten. Es auf der großen Leinwand zu sehen war mega in einem lauten Kino, weil du hast die fetten Sequenzen, du hast die ganz leisen Sequenzen, die super unangenehm sind, die kamen im Kino ganz toll raus, also so ein großer Dynamikumfang. Hat einfach Spaß gemacht und ist definitiv, und das ist eigentlich das Fazit hier an der Stelle, der beste Alien-Film seit einer Weile. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, es ist der beste Alien-Film seit Alien 2.
Das hätte ich jetzt gerade nochmal nachgelagert reingeschoben, die Frage, ja. Und was, hast du es gerade angerissen mit den Special Effects, weil man ja darauf Wert gelegt hatte, viel Practical zu machen? Ich meine, da gab es jetzt die eine CGI-Sequenz, die anscheinend jetzt nicht so charmant umgesetzt wurde,
Da ist viel Practical drin. Und ich finde, wenn sie dann tatsächlich VFX einsetzen, ist es auch sehr, sehr gut gemacht. Es gibt da halt viel schwerelose Sequenzen auch, die wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Da musst du halt mit VFX arbeiten. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und aber wie gesagt, du hast recht, auch viel mit Practical und gerade auch die Sets und diese ganzen Vibes. Guck dir unmittelbar vorher Alien 1 an am besten und guck dir dann den Film an teilweise, also auch die Kamerafahrten und die Monitore und so. Das ist schon, da hatten glaube ich viele Leute Spaß, das zu bauen.
Check, Alex. Also Teil 1 habe ich mir vorbereitet schon angeguckt, habe es dann einfach nicht ins Kino geschafft für Romulus. Also ich hatte es ja wirklich fest vor, aber diese Spielzeiten 23 Uhr und dann nur maximal ein oder zwei Wochen lang, das fand ich dann einfach sehr unattraktiv. Hat halt leider nicht gepasst. Aber Teil 2 würde ich mir auch nochmal reinziehen im Vergleich und mir dann Romulus irgendwie zeitnah noch geben, wenn er denn,
ja,
was
ich hab's ja
gesagt, Mitte Oktober kommt er jetzt weltweit.
Als Kauf-VOD weltweit.
Oh ja, okay. und dann irgendwann auch noch Schland.
Also die Lizenzen sind ja alle bei Disney Plus von den Alien-Filmen, von daher würde ich erwarten, dass er da irgendwann auch landen wird noch.
Naja, das werden wir ja auf jeden Fall spätestens wieder bei den Releases hier mit aufzählen, was noch keine Überleitung war.
So, ja, jetzt habe ich relativ viel geredet, aber ich habe es versucht lange einmarinieren zu lassen, weil ich gehadert hatte zwischen 4 und 4,5, aber hey, ich glaube, ich habe es ganz gut eingetütet. So.
Ich hoffe, du hast dir deinen kleinen Alex-Kopf nicht zu sehr zerbrochen.
Ach nee, überhaupt nicht, aber lag mir mehr am Herzen, als ich dachte, dass es mal wieder ein guter Alien-Film wird, einfach so, ne?
Ich fand es schon verdächtig, dass du jetzt so lange gewartet hast. Ich dachte, irgendwann muss ich mal nachfragen, wann er den jetzt mitbringt.
So, was hast du denn noch mitgebracht jetzt? Als vollwertige.
Ja, als vollwertige Review habe ich, wie gesagt, was mit Monstern auch mitgebracht. Ähnliche Form auf jeden Fall, außerirdisch und Pflichtprogramm eigentlich hier in unserem Podcast. Und zwar A Quiet Place Day One.
Ei, okay, ja. Mhm.
Also Tag 1. Ich würde davon ausgehen, dass du den auch gesehen hast.
Check, ja.
Check. Kam nämlich schon am 27.06. in die Kinos. Wir hatten bei dem Trailer gesagt, ja, mal gucken. Also vielversprechend natürlich bei A Quiet Place. Aber Day One, Tag 1, neue Story, andere Zeit, Achse und so weiter. Regie geführt hat nicht mehr John Krasinski, sondern Michael Zanowski. Der hat zuletzt Pick geschrieben und quasi rausgebracht. Also der Film mit Nicolas Cage, den wir 2021 beide, glaube ich, noch in unsere Top 10 halt reingeschleust haben.
Ja.
Wenn ich mich recht entsinne. Und macht jetzt mal hier so ein Franchise-Ding, A Quiet Place weiter. Leadcast ist, im Leadcast sind Lupita Nyong'o und Joseph Quinn. Und du musstest gerade einmal bei Alien Romulus zum Beispiel den David Johnson erwähnen. Ich muss bei A Quiet Place Nico und Schnitzel erwähnen. Das sind die beiden Katzen, die Frodo gespielt haben, wo ich dachte so, ist das gut oder schlecht, wenn die Katze im Film so hängen bleibt? Weiß ich nicht. Ich habe ja so ein Katzenfabel, aber komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Ich kann nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es geht. Als Sam auf einem Gruppenausflug in New York City ist, läuft alles gut, bis die Invasion beginnt, die die Welt zum Schweigen bringt. Kann die Stadt ruhig bleiben und können Sam und Eric, ein neuer Freund, es an einem sicheren Ort schaffen? Irgendwie habe ich mich verhaspelt, aber ist egal. Ich glaube, viel mehr gibt der Plot fast schon nicht her. Prinzipiell kann man aber sagen, was Bild und Ton angeht, und du kannst mir da auch jederzeit gerne mal hier reingrätschen, ich glaube, da kann man nicht meckern oder kann eigentlich fast niemand meckern. Das Sounddesign fand ich fett, die Optik Hollywood-typisch, möchte ich sagen.
Du musst aber auch liefern, wenn der Film A Quiet Place heißt, ne?
Schon, ja, es kommt.
Mit dem Sounddesign.
Ja, gut, ja, Sounddesign, vielen Dank. Ja. Genau. Und das CGI-Budget technisch, wenn man es nochmal ins Verhältnis rückt, also finde ich überzeugt. Dafür, dass du jetzt sagst, wir sehen New York City Alien Invasion, das Ding hat 67 Millionen gekostet.
Also die ziehen sich clever aus der Fähre eigentlich, ne? Weil es sind immer nur so ein paar Aliens, die so vorbei huschen eigentlich. Du siehst sie kaum.
Ja, du hast also schon so ein paar Totalen, wenn da die US-Armee über die Stadt fliegt und überall wimmelt und kaputt und es
aber
brennt.
Das ist eigentlich auch nur ein Straßenzug und eine Set-Extension. Also ich will das jetzt gar nicht schmälern. Für mich hat das gut funktioniert, aber ich glaube, sie haben sich clever teuer verkauft für das Budget, das sie hatten.
Was sie gerne machen, das fällt auf, wenn man ein Auge dafür hat, sie abstrahieren die Settings irgendwie. Also sie stellen sie so stilisiert um, es regnet, es ist bei Nacht, das halbe Set brennt. Dadurch kannst du natürlich auch ein bisschen spielen und sagen, okay, das versäuft.
Vielleicht der gleiche Straßenzug, nur von der anderen Seite.
Genau, von der anderen Seite und da brennt es jetzt, genau, komplett anders ausgeleuchtet und schon hast du einen komplett neuen Eindruck, weil es so ein extremes Szenario, so ein extremer Kontrast halt ist. Mhm. Meine Erwartung an diesen Film war A Quiet Place. Day One. Ich meine, wir waren ja große Fans von dem ersten und dem zweiten Teil, wo wir auch schon gesagt haben, ja, der zweite Teil schon ein bisschen dicker. Und da startet man ja auch mit diesem Rückblick, wie haben denn die Charaktere aus den ersten beiden Teilen den ersten Tag der Invasion erlebt, aus ihrer Sicht. Ganz kurz angerissen. Und bei Day One war jetzt meine Erwartungshaltung, naja, dann kriege ich wahrscheinlich hier jetzt noch mehr mit, was da eigentlich passiert ist, wie es dazu gekommen ist und genau, wie alles so letzten Endes zusammengekommen ist. Das Ding ist, bei Day One, nach 10 Minuten bereits, bricht die Hölle los. Also man ist relativ schnell in dem eigentlichen Invasionsplot drin. Und dann direkt nachdem das passiert, wissen alle im Film, dass Geräusche Aliens anlocken. Und was folgt, ist dann das typische Katz-und-Maus-Spiel, was wir aus den ersten beiden Teilen kennen. So. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt ist es eigentlich genau das, wie wir bei Teil 2 gestartet sind, ohne dass ich jetzt da ein bisschen mehr Futter dazu bekommen habe.
Ja, ich glaube aber, das war auch so ein bisschen, naja, die Leute haben es jetzt schon zweimal gesehen, die wissen es schon, wollen wir die jetzt nochmal langweilen mit, ne, deswegen kriegst du so ein Recap eigentlich erzählt vom zweiten Teil eigentlich ein bisschen, ne?
Mhm. Ja.
Und dann fliegen da nochmal so Hubschrauber durch und sagen dir, hey.
Achtung,
Achtung, Ruhe, okay, bye.
Aber es war nicht viel mehr, vielleicht hätte man ja ein bisschen noch rundum erzählen können, ich weiß auch nicht, ob das die richtigen Charaktere waren, vielleicht hätte man ja noch ein bisschen, Weißt du, irgendwie, weiß ich nicht.
Das war übrigens mein größtes Problem, von daher erzähl mal noch weiter.
Im ersten Teil, wir haben ja in beiden ersten Teilen die gleichen Charaktere, die gleiche Familie, da beginnst du in den Ruinen, wirst direkt halt emotional mit so einem Schicksalsschlag irgendwie mit reingerissen in diese Formation dieser Charaktere, in dieser kleinen Familie. Und du hast wirklich nur diese 4, 5 Leute, diese Verbindung zu diesen Leuten zwingt sich ja auf während des Films, aber hier muss man erst warm werden und die Sympathien, die wirken dann auch so ein Stück weit erzwungen, auch gerade was die Kommunikation und das Getue und die Chemie zwischen beiden Leads halt angeht.
Das wirkt gekünstelt. Ja, es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also erstmal, da kann sie nichts für, aber die Figur von Lupita Nyong'o, ne, ist ja eigentlich, ich sag mal, todkrank, ne? Also Hospizausflug. Wartet eigentlich darauf, dass es endlich zu Ende ist und macht die ganze Zeit den Eindruck, als wäre sie eher genervt davon, dass sie jetzt auch noch mit so einer Alien-Invasion zu tun hat, statt mir jetzt in Ruhe zu sterben, verdammt nochmal.
Ja.
Und ich dachte, okay, ja, interessante Figur zu folgen und dann die Figur von Quinn poppt dann erst auch nach der Hälfte des Films völlig random auf.
Gefühlt, ja.
Und läuft dann hinterher wie so ein herrenloser Hund, ohne eigenen Drive, ohne, wo ich mir denke, aber hä, warum? Also, weißt du, also, was, das, ich hab's nicht verstanden, also. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Und ich fand auch nicht, dass sie so richtig gevibed haben.
Ja, fand ich auch super schwierig, auch wenn man es gerade fast zum Schluss dann auch nochmal wirklich halt brutal forcieren wollte.
Ja, genau wie du gesagt hast, das ist ja der große Selling Point von den ersten beiden Filmen, dass die Familie so unglaublich sympathisch ist und das so gut funktioniert, ne?
Genau. Und ansonsten hast du eben dann, finde ich, fast schon das Problem, dass du dich in Summe dann halt von Sequenz zu Sequenz hangelst und eigentlich genau das gleiche Spiel durchspielst.
Das also, genau ist, was passiert.
Genau. Also der größte Minuspunkt für mich bei Day One ist, dass letzten Endes nichts Neues erzählt wird. Und das fand ich halt schade. Ich meine, klar, haben sie nach Teil 1 gesagt, ja, wir können da Spin-Offs draus machen und man erlebt das Ganze dann aus der Sicht von anderen Charakteren. Ja, macht's auf jeden Fall. Ich finde auch das hier einen guten Ansatz. Aber da muss ich irgendwas Neues auch mitnehmen und dann muss es halt mich genauso von den Charakteren und von den Emotionen halt so catchen. Und das, finde ich, ist ja leider nicht passiert.
Yep.
Und schlussendlich gerät halt Day One damit eben auch in dieses Muster höher, schneller, weiter, ohne dabei halt Mehrwert zu liefern. Bisschen random, einfach mal im Vergleich Extraction 2, wo ich gesagt habe, boah, ich fand Extraction 1 nicht gut, aber Extraction 2 hat es geschafft, höher, schneller, weiter, hat dann gleichzeitig aber Mehrwert geliefert, mehr erzählt, mehr zur Figur und zur Charakterzeichnung beigetragen. Hier halt eben leider nicht der Fall. Audiovisuell wird man gut unterhalten, gar keine Frage, wie gesagt, aber eben diese intime Bindung zu den Charakteren, die fällt halt weg und dann kriegt man halt so typische Action-Invasionsfilm-Steckbrief-Abarbeitung. Hat mich auch ein Stück weit immer an Cloverfield erinnert. Da waren die Charaktere auch eher so, ich sag mal halt, schmückendes Beiwerk, aber es ging eher so um diesen Found-Footage-Halt-Horror-Film-Invasionsdingens. Ja. Hatte die ähnliche Problematik so ein Stück weit oder das Universum hat eine ähnliche Problematik. Und dadurch geht halt viel Potenzial verloren, weil ich finde, man hätte das Universum gerade in diese riesigen Stadt New York bunter ausgestalten können und schon mal neue Brücken bauen können für kommende Teile. Jetzt habe ich nicht gesehen, außer dass man quasi halt nochmal so eine Art Cameo eingebaut hat. Quasi Purzelbaum schlagen zum zweiten Teil. Ja. Aber das bringt mich ja nicht weiter. Das labt sich dann ja auch nur an bereits Gesehenem. Nett, aber ja, kommt da leider nicht viel weiter. Das Internet straft deswegen Day One auch ein bisschen ab. Steht bei IMDb bei einer 6,3. Der zweite war noch bei 7,2 und der erste bei 7,5, also schon nochmal ein Step back. Rotten Tomatoes steht ganz stabil da, 86er Kritikerscore, aber auch ein Stück weit runter, das Popcorn-Meter, also die User, bei 73%. Und ich musste auch sagen, ja, da sind Jumpscares drin, die hat es in den ersten beiden Teilen nicht unbedingt gebraucht, sondern da hat man anders mit Grusel- und Schockeffekten gearbeitet. Deswegen immerhin noch 3 von 5 Sternen würde ich ihm mitgeben.
Da bin ich auch gelandet und weil du es jetzt nicht nochmal erwähnt hattest, also ich sag mal, das zweite Mal die Katze und das dritte Mal die Katze und das vierte Mal die Katze, alles gut, ne? Aber dann beim fünften Mal, beim sechsten Mal, beim siebten Mal, dann, also wie die Lemminge laufen da die Protagonisten in der gefährlichsten Moment ihres Lebens da einer Katze hinterher, ohne Sinn und Verstand, wo ich mir denke, Leute, ist nicht euer Ernst. Und dann auch in eine völlig abstruse, Uncharted-eske Action-Sequenzen zu geraten da. Also wo ich mir denke, nee, ist also, weiß ich nicht. Also das, ja, ne? Also ja,
es war halt stark.
Katzen-Content in allen Ehren, aber ein bisschen überstrapaziert, ne?
Ja, es war halt alles stark forciert. Wie gesagt, Ich fand die Katze cool. Und hat für mich, und das ist ja, macht ist ja schon ein bisschen so ein Metamaß irgendwie. Also wenn die Katze schon so hervorsticht in einem Film und man denkt, ah, das war irgendwie der coolste Charakter, für mich zumindest, und war so eine Komponente, hat mich gefreut, dann ja, was ist mit dem Rest des Films? Habe ich versucht gerade zu klären. Ah, schade drum. Deswegen bin ich gespannt. A Quiet Place 3 ist ja immer noch in der Mache.
Ja, ich hatte es aber fast befürchtet, dass es jetzt so ein bisschen Richtung Einheitsbrei tendieren könnte.
Hat mir beide schon.
Bin ich auch gespannt so mit dem dritten Teil. Aber ja, ich lasse mich gerne überraschen.
Bevor der dritte Teil von A Quiet Place kommt, können wir mal gucken, was kurzfristig in die Kinos kommt und auf die Streaming-Plattform. Oder Alex, wie siehst du das?
Let's go. Du sprichst bestimmt von den neuen Releases.
Ja, danke schön. Ich mache nochmal einen ganz kleinen Recap. Am 7.10. nämlich, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Also, nee, warte mal. Wenn heute Sonntag ist, morgen quasi, kommt endlich The Boy and the Heron, also der Junge und der Reiher, auf die Netflix-Plattform. Hatten wir ja schon gesagt, wegen den ganzen Studio Ghibli-Rechten hier in Deutschland bzw. Europa, kommt jetzt auch endlich das letzte.
Genau, es ist quasi das erste Mal sozusagen im deutschen Streaming-Landschaft
verfügbar.
Wie auch immer da jetzt das Ding zusammenkriegen. Das erste Mal in der deutschen Streaming-Landschaft regulär zu gucken, so.
Ja.
Unabhängig vom Premium-VOD-Kauf-Variante.
Also hab's bis jetzt nicht geschafft, freue mich endlich drauf, den wir jetzt nachholen zu können.
Mach das doch mal.
Ab 10.10. wir bleiben mal bei Netflix, kommt Tomb Raider, The Legend of Lara Croft raus. Interessiert? Anime-Form diesmal? Anime-Serienform?
Ja, Netflix hat ja immer mal durchaus ein Händchen für ihre animierten Formate. Mhm. Castlevania sei da nur genannt.
Schon wieder,
das
Alex.
Neue Terminator hatten wir ja erwähnt, sah vielversprechend aus und deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht so, ne? Vom Bett ran schubsen wollen.
Wie sieht's denn mit einem Citadel-Spin-off aus namens Diana?
Das musst du mir sagen, glaube ich. Ich habe ja nicht mal das die Hauptserie verfolgt.
Ach so, du bist da gar nicht eingestiegen,
nothing,
oder? Nee. Ja, also ich hatte es ja mal mit Citadel und dachte so, hei. Nee, das ist bei mir gar nicht gezündet. Citadel Diana, jetzt ein Spin-off aus Italien, witzigerweise, bei Prime. Ich sag's nochmal. Ja, weiß nicht. Sah ein bisschen geerdeter, eben ein bisschen europäischer, ein bisschen echter aus, aber ich sehe keinen Grund, mir das jetzt irgendwie zu geben, weil wenn ich die Hauptserie schon nicht geil fand, I don't know. Ja. Lass uns doch mal kurz ins Kino gucken. Ab dem 10.10. läuft nämlich auch Thelma im deutschen Kino an. Deutscher Untertitel, Rache war nie süßer. Mit über 90 Jahren die erste Hauptrolle von June Squibb, habe ich nochmal recherchiert, die als Rentnerin quasi hier selbst justizmäßig was zu klären hat.
Ja, sah mega lustig aus. Ja.
Sah lustig aus. Reviews sind eigentlich gut. Alle mehr als bocksolide. Bin ich gespannt. Habe ich auf meiner Watchlist stehen.
Ja.
Gleicher Tag, Dokumentation Superman, The Christopher Reeve Story. Da hört man auch nur extrem Gutes.
Nur Gutes, ne? Ja. Und im Trailer, da bleibt kein Auge trocken, sage ich dir. Das war schon stark.
Wollte ich gerade nachfragen. Hast du da Interesse ran, du als Superhelden-Fan?
Ja, auf jeden Fall.
Fan?
Ja, definitiv.
Okay, kurz aber knapp. 11.10. einen Tag später, kommt auf Disney Plus, wollte ich was sagen. Nicht verwechseln, Apple TV Plus. Disclaimer raus, Serie mit Kate Blanchett und Kevin Klein.
Jo, weiß ich nicht, ob der Trailer schon zu viel vorweggenommen hat.
Maybe.
Also ich weiß nicht, hast du ihn gesehen, ja?
Ich habe ihn gesehen, ja. Es geht ja darum,
dachte,
dass jemand versucht.
Tat das Not?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also ja, ich weiß es nicht.
Aber an sich sah es gut gemacht aus, wie immer halt, ne, bei Apple TV.
Ja, ich hatte auch die Befürchtung, dass ich gerade schon zu viel sehe. Und wenn es dann noch eine Serie ist, weiß ich nicht. Naja, also den Trailer nur mit Vorsicht genießen, aber sah so nach einer Mystery, eher Thriller-Serie aus.
Eher Thriller, ja.
Ja, gern mal reinschauen. Also wenn, dann direkt in die Serie, nicht erst in den Trailer. Ab dem 17.10. schlüpft Sebastian Stan in die Rolle von Donald Trump in The Apprentice, The Trump Story. Fand ich abgefahren.
Sah super schräg aus, der Trailer, weiß ich nicht, aber nicht meine Baustelle, glaube ich.
Ich finde es super interessant, würde es super gern sehen. Alleine schon, weil man, also gefühlt hat man so eine 80er-Jahre-Optik, also so on point in diesem Film halt umgesetzt bekommen.
Ich weiß aber nicht, wo er hin will. Also es wirkt
das weiß ich auch nicht.
Halt so dümmlich, ist es politisch motiviert? Also wollen sie ein Statement machen oder ich weiß nicht, was der Film, weißt du?
Ja, entschuldigen, wer Böses denkt, Alex, ob das jetzt irgendwie mit irgendwelchen Wahlen zu tun haben könnte, aber fand ich stark, bin auch gespannt, was Sebastian Stan immer noch aus sich so rausholen kann und bleibt da gerne am Ball. Was auch interessant ist, ich glaube, wir haben es beide aber nie gesehen, ist die Fortsetzung zu Heavy Trip, Heavier Trip. aus Skandinavien, aus Finnland, eine Metal-Nerd-Komödie. Wir haben in Episode 2, Alex, in Episode 2 den Trailer angeteasert für Heavy Trip damals 2018. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Und in Episode 7 nochmal drüber gesprochen, über den Kino-Release. Und jetzt kommt der zweite Teil raus. Ja. Diesmal sogar englischsprachig oder überwiegend englischsprachig. Also für alle, die den ersten gesehen haben, wild. Weniger wild, aber dafür umso dramatischer, glaube ich. In Liebe, Eure Hilde, neuer Film von Andreas Dresen, der sich so ein bisschen in den letzten Jahren, glaube ich, abgewendet hat und jetzt also von so, ich sag mal, kleinen Gesellschaftsporträts hin zu größeren historischen Erzählungen. Jetzt ist er im Zweiten Weltkrieg und erzählt hier die Geschichte einer Gegenbewegung zu den Nationalsozialisten. Und ja, Trailer sah aber auch nicht schlecht aus. Also hat schon irgendwie noch so eine deutsche Independent-Handschrift, aber sah gut aus, sag ich einfach mal. Ist das was für dich, Alex?
Ich habe den Trailer nicht gesehen tatsächlich, kann ich dir nicht sagen.
Aber generell von der Beschreibung Andreas Dresen, Zweiter Weltkrieg.
Ja, Drama. Nicht so seichte Kuss. ja.
Auch aus Deutschland, Hagen im Tal der Nibelungen. Quasi so eine Art Remix-Neuauflage der Nibelungensage aus der Sicht von Hagen. Surprise. Geht's um Drachen und Ritter und Mittelalter. Schubidu. Hier fand ich es sehr interessant. Habe ich gelesen, ist eigentlich eine Serie, eine sechsteilige für RTL Plus. Hat man jetzt hier zusammengeschnitten auf 2 Stunden als Kinofilm. Funktioniert wohl nur so Medium, habe ich gehört. Aber sah nicht schlecht aus.
Okay.
Also falls du das, falls du demnächst doch noch mal ins Kino sollst und dann irgendwie abwägen musst, Alex. Ja. Ja, gut. Wenn nicht, bleib zu Hause, schalt Netflix ein. Da kommt ab dem 17.10. The Shadow Strays. Hier in Deutschland Codename 13.
Warum auch immer.
Warum auch immer. Film aus Indonesien.
Jo, das sah interessant aus. Das ist ja so ein bisschen meine Baustelle. Also so, wie sage ich denn dazu? So ein bisschen überdramatisiert, inszeniert, over-the-top Action.
Ich wollte gerade sagen, Action, Gekloppe, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Gekloppe, ja, aber halt so ein bisschen so, ne, mit cooler Ausleuchtung. Das hat mir erstmal gefallen, der Teaser.
Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Der Film ist ja immerhin von Timo Tjajanto. Und der hat ja The Night Comes For Us gedreht.
Genau.
Den hat's doch mal mitgebracht, oder?
Den fand ich richtig doll gut, ja, siehste? Überraschenderweise. Und da gab es nie eine Fortsetzung leider. Und deswegen ist das so das nächstbeste, sag ich mal.
Siehst du, deshalb dachte ich doch, ah, das ist doch bestimmt was für den Alex.
Genau, deswegen werde ich den auch zeitnah wahrscheinlich dann da irgendwie mal unterbringen.
Am gleichen Tag noch eine Netflix-Produktion, Outside. Hast du das schon mal zufällig gehört oder gesehen?
Ich glaube nicht.
Jetzt mal nicht nebenbei googeln. Und zwar ist es der allererste Zombie-Film aus den oder von den Philippinen. Und jetzt könnte man denken, ah, so viel wie vielleicht aus dem asiatischen Raum kommt, irgendwie eine wilde Abart wieder von dem Zombie-Genre. Nee, es ist irgendwie sehr, sehr, sehr Thriller-lastig. Also eine Familie, die der Zombie-Apokalypse auf einer kleinen Farm entflieht. Und da wird es irgendwie nicht besser, weil der Vater hegt wohl auch noch dunkle Geheimnisse. Das heißt, zusätzlich zur Zombie-Bedrohung da draußen knallt es irgendwie auch noch intim innerhalb der Familie. Und der Trailer sah sehr, sehr... Ah, weiß nicht. Also der hat mich, ich möchte nicht sagen aufgewühlt, aber der hat mich schon ein bisschen juckig gemacht. Auch keine leichte Kost anscheinend. Und auch ab 17.10 dann wieder bei Prime Brothers.
Da sind wir dabei.
Da sind wir doch dabei. Für alle, die unsere Lobhuldeleien nochmal von Palm Springs hören wollen, das ist nämlich der gleiche Regisseur, der jetzt einen neuen Film hat, gerne nochmal in die letzten Episoden reinhören oder überall, wo Palm Springs gehashtaggt ist.
So ist es.
Und damit bin ich durch, Alex.
Ja, nice. Die News sind ja so ein bisschen...
Ja, news-ish.
Der Blinddarm deines Release-Segments heute.
Das ist schön formuliert, Fragezeichen.
Ja, erzähl mal, was hast du denn?
Ja, also bei den News eher so Release-Trailer-Auswertungs-Neuigkeiten. Und zwar Squid Game. Kam ein Teaser-Trailer, wir wissen jetzt, wann die zweite Staffel kommt. Und zwar am 26.12. Happy Hanukkah. Ja,
schön. Genau, kannst du schön hier zwischen Weihnachten und Neujahr... Die zweite Staffel Squid Game wegbingen mit der Family.
Squid Gamen, ja, auf jeden Fall. Zweiter Weihnachtsfeiertag, das ist doch auf jeden Fall was. Kann man sich doch mal zusammen hinsetzen.
Ja.
Aber hey, es kommt. Und was auch kommt, das wussten wir schon, aber jetzt haben wir die genauen Release-Dates, ist Arcane Staffel 2. Und da kommen wieder 3 Portionchen am 9.11., am 16.11., und am 23.11. Alex.
Ja, finde ich nicht in Ordnung, aber muss ich mit klarkommen.
Ja, haben wir bei der ersten Staffel auch schon irgendwie geschafft. Kriegen wir, glaube ich, hin, Alex. Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin.
Und das waren schon die News. Das waren wirklich nur irgendwie nochmal so, ja.
Ja, ist doch gut, weil wir haben ja jede Menge Trailer mitgebracht heute.
Dann lass uns doch mal reinstarten, Alex. Was haben wir denn hier als erstes stehen?
Die Nummer Uno ist heute Sinners, der neue Ryan Coogler-Film mit Michael B. Jordan. Wer hätte das gedacht? Nach Creed und Black Panther.
Black Panther, ja.
Wo sie beide, also ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, dass sie zusammen was machen. Und interessanter Trailer und ist sehr, sehr mysteriös, fand ich. Um dann jetzt hier bei der Recherche rauszukriegen, ach, es geht tatsächlich um Vampire, weil da tänzelt der Trailer ganz schön drumrum. Es war mir nicht so ganz klar. Sie reden zwar über irgendwas Übernatürliches, aber so, es steht nicht eine Einstellung lang genug. Das sind so ein Frame irgendwas, was du vermuten könntest. Ne? Da, du hast auch zwei Frames Hayley Steinfeld, wo ich mir dachte, aha, erzähl mir mehr.
Ich muss den auch aber zweimal gucken.
Und aber so nein, sie taucht auch nicht nochmal auf. Also ich habe keine Ahnung, worum es jetzt am Ende geht, aber scheinbar um eine, ich weiß nicht, ist dann da hier der weiße Mann der Vampir oder so? Ich habe keine Ahnung, was es werden soll, aber es sah auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Meta-Subkontext, etc., meinst du?
Möglich, aber es sah ziemlich cool aus, fand ich.
Es sah super stark gefilmt, super moody aus. Ja. Ich finde es wieder abartig, was der B. Jordan da eigentlich immer wieder für Oberarme zeigt. Wenn man
mega
mal,
das Vieh, ne?
Also,
super krass.
Mega
voll gut.
Das Vieh.
Ja, super
auch
cool.
Eine Trailer-Tafel wert, Alex.
Ich finde es auch super beeindruckend, aber wie gesagt, wenn mir jetzt noch einer erzählt, ja, nee, alles gut, es geht um Vampire, sage ich, ich war vorher schon in, ne? Jetzt bin ich all in.
Abgefahren. Also so afroamerikanische Gesellschaft irgendwie zu Zeiten der Prohibition oder sowas. Habe ich auch noch nicht ganz einsortieren
können. Schon irgendwie, ja.
Aber irgendwie sowas. Und dann noch Vampire. Also ja, ist ein interessanter Misch. Und das auch noch von Ryan Coogler.
Im März kommt die ganze Nummer aber erst raus. Von daher müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Tatsächlich.
Das war jetzt zumindest das...
Das US-Kino-Release ist der 7. März.
Ja,
genau.
Ein Tag früher in Deutschland. Ich
genau, der Klassiker, ne? Ein Tag früher in Deutschland, der Donnerstag, nicht der Freitag. Genau, und dann würde ich gleich mal weiter übernehmen, denn wir müssen halt leider drüber sprechen. Es gab einen Trailer für Thunderbolts. Lange, lange, lange in Arbeit. Neuer Marvel-Film. Ist ja relativ ruhig immer mal wieder gewesen. Jetzt hier also ist er da. Wir wussten schon, es ist so das Marvel-Äquivalent zu... DC's Suicide Squad ein bisschen.
Hi.
Also mit David Harbour, mit Florence Pugh,
Dankeschön.
Sebastian Stan als Winter Soldier, oder Kurilenko als Taskmaster, White Russell als gefallener neuer Captain America, jetzt The Agent. Also die ganzen... ich sag mal, Bösen aus irgendwie vergangenen Filmen tauchen jetzt hier auf und müssen quasi unter Führung von Sebastian Stan, der ja quasi als Winter Soldier offiziell zu den Guten gehört, gegen irgendwas kämpfen, aber eigentlich auch irgendwie gegen sich. Der Trailer ist da nicht so komplett eindeutig. Ich weiß nicht, also es ist sehr, sehr viel Suicide Squad und sehr, sehr viel Vibes untereinander, die aber für mich nicht so wirklich funktioniert haben. Ich fand den Trailer sehr, sehr unrund, um ehrlich zu sein. Würde mir wünschen, dass es cool wird, aber ich war vorher leider skeptisch und ich bin's nach dem Trailer weiterhin. Ich weiß nicht, ob wir das brauchten, gerade weil ich meine, DC hat zweimal Suicide Squad probiert, bis es dann tatsächlich mal gut wurde.
Also ich muss ja sagen, ich bin davon ausgegangen, wo ich den Trailer gesehen habe, dass es eigentlich eine Serie ist. Jetzt wird mir gerade nochmal bewusst, dass es ein Film wird.
Das ist ein Film, ein AAA-Marvel-Film.
Ja.
Und das finde ich, das zündet in dem Trailer nicht wirklich für mich.
Nee, drum eben. Ich war gerade voll in dem Serien-Vibe.
Genau.
Finde ich jetzt gerade nochmal, für mich ist nochmal so ein Aha-Effekt. Naja.
Vielleicht gibt es noch einen zweiten Trailer, der auch vielleicht ein bisschen Plot beleuchtet. Vielleicht werden wir dadurch ein bisschen besser abgeholt, denn bis zum 30. April, das ist der Starttermin in Deutschland, ist es ja noch ein bisschen hin. Vielleicht hilft uns ein zweiter Trailer, da mehr Fuß zu fassen.
Ja. Es gab auch große Ankündigungen zu einem Projekt, erst mit dem Teaser-Trailer und jetzt, glaube ich, ist es ein vollwertiger Trailer, ich weiß gar nicht.
Ist es.
Aber es ist da, genau. Ballerina, Alex.
Yes.
Wir bleiben, glaube ich, nach wie vor auf deiner Baustelle.
Naja, das ist das große offizielle John Wick Spin-off mit Ana de Armas, die ja schon im letzten James Bond gezeigt hat, dass sie mit Schusswaffen eurer Wahl umgehen kann. Und genau das tut sie hier. Wir bekommen so Full Circle Ian McShane, der sie wegcastet. Wir bekommen da die Ballerinas. So für alle, die John Wick gesehen haben, ganz viel Payoff schon im Trailer. Und das war für mich immer unklar, und am Anfang des Trailers siehst du einmal so John Wick durchs Bild laufen, wo du dachtest, das hätte auch ein Double sein können.
Double oder irgendwie ein Trick oder B-Shot
oder ist es
sowas?
Das? Ist das jetzt die einzige? Und nein, Spoiler für den Trailer, aber es ist halt nur für den Trailer. Der Keanu ist nochmal zurück nach einem relativ finalen John Wick 4 aus meiner Sicht. hat er hier Sprechrolle, sag ich mal.
Mindestens mal. Ja, mehr als das sogar. Ja, also taucht er wirklich auf und geht anscheinend in den Dialog, ja. Genau.
Genau. Ich fand, es sah sehr, sehr cool aus. Ich bin beim Regisseur tatsächlich, muss ich gestehen, ein kleines bisschen skeptisch noch, leider, weil ist Len Wiseman, der hat unter anderem den letzten Stopp langsam gemacht. Weiß ich noch nicht genau. Ich würde mir wünschen, dass es cool wird. Ich mag Anna, ich mag Ian McShane, ich mag Keanu, ich mag John Wick. Alles davon, also die Weichen sind auf Go, aber mal gucken. 5. Juni ist auch noch eine Weile hin. Der Trailer war cool, aber er hat mich jetzt noch nicht komplett geflort. Vielleicht auch da noch ein zweiter Trailer, der noch ein bisschen besser ist und dann kochen wir doch vielleicht.
Also ich weiß gerade nicht, in welcher Mut ich so richtig bin. Ich weiß auch noch nicht, ob wirklich das ganze John Wick-Ding in dir abgeschlossen ist. War ja so ein halb offenes Ende. Jetzt so eine Spin-off-Serie da reinschieben. Ich weiß nicht. Ja, mal schauen.
Ballerina ist ein Film, ne?
Oh, habe ich gerade Serie gesagt?
Yes.
Warte mal, es gab The Continental, das war die Serie.
Das ist die eine stimmt. Genau.
Ach, genau. Siehste, bei Ballerina war ich aber auch schon wieder auf Serie drauf. Wie kann mir denn sowas nur passieren, Alex?
Keine Ahnung.
Ah je, naja. Zum Glück sind wir jetzt zu zweit, Vier-Augen-Prinzip.
Genau, aber wenn du unbedingt über eine Serie sprechen willst,
ja,
dann
jetzt mach doch
lass
mal.
Es zum nächsten kommen.
The Last
zweite
of
Staffel
Us.
Von
yeah, The Last of Us, The Last of Us.
Das ist eine Serie, Ronny, sehr gut.
Okay.
Ja, haben wir endlich den Teaser-Trailer und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, Alex, denn ich habe nur das erste Spiel gespielt. War ein Riesenfan.
Okay.
Das ist immer noch nach wie vor. Ich hab noch keinen Spoiler abbekommen, nach wie vor, nach all den Jahren. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich das nachholen soll. Soll ich mir einfach ein Let's Play angucken? Oder, ich weiß es nicht.
Es hat nicht die Tragweite, wenn du ein Let's Playst.
Oder? Ja.
Also der Trailer ist mega. Wenn du den zweiten Teil gespielt hast. Ich hatte Pipi in Augen leider den ganzen Trailer über und habe mich auch zu meiner Frau gedreht und meinte, ich glaube ja, dass ganz, ganz viele die Serie gucken und gut finden, die das Spiel nicht gespielt haben. Die nicht wissen, was passiert. You're not ready, Alter. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass das letzte Mal, dass vielleicht auch eine konkrete Episode so steil geht, war vielleicht irgendwas von Game of Thrones.
Also machst du schon so eine Art Foreshadowing, basierend auf den Informationen aus dem Spiel, weil ich glaube, sie wollten ja jetzt das Spiel, also Teil 2, auf 2 Staffeln aufteilen. Oder hast du schon was gesehen, was definitiv darauf drauf einzahlt? Ja. Vollständige Antwort bitte.
Nee, kann ich nicht.
Okay, gut, gut.
Aber wir sehen ganz kurz Abby, porträtiert von Caitlin Dever und die arme Frau braucht Geleitschutz und sollte ein Jahr lang vielleicht nicht Social Media bemühen, nachdem die zweite Staffel gelaufen ist. Aber wir werden sehen.
Ja, klingt kontrovers. Ich meine, auch Teil 2, das Spiel wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Alex. Irgendwie muss ich das zweite Spiel da noch in mich reinkriegen, weil ich hätte einfach gerne die Informationen, weil ich bei Staffel 1 schon immer da saß und dachte so, ja stimmt, so war es ja im Spiel. Und dann mal auch den Recap nochmal verglichen.
Ich möchte nur sagen, solltest du es einschieben, das ist ein längeres Commitment. Ne? Das Spiel ist groß, sehr, sehr groß.
Ne? Ja, ich weiß.
Größer
ich weiß,
als C1, also sitzt bestimmt 25 Stunden drin.
Ja, locker easy, Alex. Ja, mal gucken. Also es gibt noch kein Release-Date, es gibt noch keinen Druck irgendwie, aber 2025 ist auf jeden Fall final, kommt das Ding. Vielleicht kam die erste Staffel nicht auch irgendwie Januar, Februar? Kam das nicht irgendwie relativ stark?
Oh, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Ist ja auch wurscht.
Sollen sich Zeit lassen, so viel Zeit sie brauchen. Sah weiterhin mega aus. Also es wird groß, wird einfach groß.
Hat sich jetzt auch gar nicht so lange angefühlt. Also bin da auch mehr als zufrieden, dass jetzt so schnell schon Staffel 2 hinterhergeschoben wird. Auch nicht wegzudenken anscheinend aus unserem kollektiven Filmuniversumskenntnisverstand-Bums.
Ja.
Clint Eastwood. Clint Eastwood einfach nicht, wie soll ich sagen, aus den Kinos zu kriegen.
Schon beeindruckend, ne? Muss man sagen.
Also solange es funktioniert, ich meine, wir haben eine ganze Episode über einen der letzten Clint Eastwood-Filme gemacht, und zwar Richard Jewell, den wir beide sehr, sehr gut fanden. Es gab da noch ein, zwei andere Sachen, die waren, fand ich, also Cry Macho, nee. Aber jetzt kommt er nochmal mit einem neuen Film, und zwar Juror Nummer 2. Juror, ist das auch der englische Titel?
Juror ist auch der englische Titel, ja. Juror Number 2.
Okay, gut. Dann nochmal alle
Sprachkenntnisse. Ich muss sagen, Nicholas Holt ist in dem Fall der Juror Nummer 2. unglaubliches Cast wieder, mega das Brett, ne? Kiefer Sutherland, Zoe Dutch, Toni Collette hatten wir vorhin auch wieder, J.K. Simmons, und ich saß im Trailer, muss ich gestehen, und es war so ein Oh. Und dann geht der Trailer weiter und es ist so ein Oh. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ähnlich.
Weil, also ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich habe das Gefühl, es wurde schon ein bisschen zu viel gespoilert, wenn das der Twist ist, den der Trailer da schon vorwegnimmt, vielleicht ist auch noch ein bisschen mehr dahinter, ist aber ein bitterer Plot einfach in Summe und yes. Bin sehr gespannt, wie sie es ausspielen lassen.
Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ich glaube, um dieses Ausspielen lassen, darum wird es gehen in dem Film,
ja.
Was Nicholas Hoult in seiner Rolle dann einfach anstellen wird, um das irgendwie in irgendwelche Bahnen zu lenken. Und das sah sehr unangenehm und sehr halt
fucked up,
sehr, sehr, sehr thrillerlastig aus. Ja, aber bin super angetan davon. Mhm. 1. November startet das Ding in den USA, 2. Januar in Deutschland. Und das ist eben genau das, was wir letztens schon mal hatten. Das ist halt so ein Release-Tag.
Ja, nee, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Also vielleicht dann eher noch ein Clint Eastwood-Film, weil dann viele Verkader sagen, komm, Kino, und dann ja, Clint Eastwood, komm, machst nichts falsch.
Gut, nicht richtig.
Ja, also glaube jetzt auch nicht, dass der groß floppen wird.
Nee, vermutlich nicht, aber sie müssen halt dann anfangen, jetzt ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil ich fand, der Flug ist für mich auch ein bisschen unterm Radar. Für mich kam jetzt auch der Trailer eher unerwartet.
Ja gut, ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, aber ist auch nicht mehr so viel. Wir hatten ja gerade über Filme gesprochen, die im März, Juni 25 rauskommen. Und ja, das
so
ist ja jetzt
so Blockbuster-Geschissel aber, oder? Für so einen Krimi-Thriller, also fängst ja nicht 3 Monate vorher schon an.
Ja, fair enough, aber du solltest schon ein bisschen Werbung machen, wenn die Leute ins Kino gehen sollen.
Ja, das stimmt allerdings. Also mal gucken, was noch kommt. Was auf jeden Fall noch kommt, und damit schließen wir heute die große Trailer-Revue, ist Companion.
Es ist ja nur der Teaser für Companion, es ist ja nicht mal vollwertiger Trailer, ich wollte ihn ja trotzdem reinpacken, weil...
Reicht mir aber schon, Alex.
Holy moly, das war super verstörend, was du da siehst, diese eine Minute von Jack Quaid und Sophie Thatcher hier in den Hauptrollen. Von den Machern, die Barbarian gemacht haben.
Den du ja nicht so gut fandest.
Auch schon mal mitgebracht habe, der... ein Drittel lang richtig dolle gut war und dann für mich massiv abgebaut hat, ganz besonders dann zum Finale hin. Hier wieder eine ähnliche Essenz, von wo sie kommen.
Ja.
Also könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Kreativen da so eine gewisse Thematik haben, auf die sie immer wieder gerne zurückgreifen. Aber wie es halt inszeniert ist, also allein schon die Performances, können wir, glaube ich, jetzt schon bestätigen von beiden. What the heck, was wir da sehen. So mega, mega krass, und halt ein paar Szenen, die schon, also gerade die letzte Einstellung, das war schon äußerst unangenehm.
Mehr als das, ja.
Und das Setup ist halt auch ganz witzig gemacht da im Teaser, ne? Weil sie halt mit den Rom-Com-Titeln um die Ecke kommen, um dann einmal das so komplett ad absurdum zu führen. Das fand ich irgendwie frech und unterhaltsam und bin super interessiert. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ich kann da eigentlich nur komplett mitgehen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt meine Baustelle ist. Es war jetzt so wenige Horror, es war eher so Krimi-Thriller, aber es ging eben in diese Richtung, wie du meinst, Barbarian. Und wenn es dann schon so ein bisschen so Psycho-Horror auch reingeht.
Ja, ist spannend. Der Jack Quaid, der wählt manchmal sehr, sehr interessante Drehbücher. Hattest du denn Scream gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ah ja, interesting.
Auch das sind Filme, wo ich, also wie gesagt, hier Spooky Season, ne? Ich versuche jetzt gerade viel nachzuholen, aber generell Slasher-Horrorfilme, das muss mich schon echt hart kicken, und ich gucke auch ganz viel und sitze danach dann da und denke mir so, ja, okay, nett, aber ja, bin da schwierig. Ist nicht so mein Genre einfach, I don't know.
Ich fand, das war auf jeden Fall ein starker Teaser, ganz allgemein. Und am 9. Januar kommt die Nummer ins deutsche Kino. Und vermutlich haben wir bis dahin auch nochmal einen vollwertigen Trailer. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den noch brauche.
Davon ist auszugehen, dass auf jeden Fall nochmal was nachkommt.
Und damit?
Schließen wir wieder ab, Alex, würde ich sagen.
Sind wir ja immer durchgerattert.
Diesmal ein bisschen entspannter als in der letzten Episode. Da musste ich nämlich ein bisschen schneiden und alles ein bisschen zurechtquetschen. Aber was soll's.
Da kannst du ja hier nochmal eine Ehrenrunde drehen.
Ja, komm, da können wir heute richtig ausschweifend hier rausgehen aus der Episode.
Wie gehen wir denn üblicherweise raus?
Üblicherweise sage ich zum Beispiel, dass alle, die uns gerade zuhören, mit uns in Kontakt treten können, sagen können, wie toll sie es fanden. Zum Beispiel auf den sozialen Medien, wir empfehlen hier immer Instagram, da sind wir meistens noch am aktivsten. Wir müssen jetzt gerade noch ein paar hier so Reels und sowas nachliefern, aber kommt gerade alles. Oder halt uns bei Spotify zum Beispiel 5 Sterne geben und oder eine iTunes-Bewertung schreiben. Da freuen wir uns auch gerne. Und ihr findet uns, wenn ihr das machen wollt, macht es bitte gerne. Unter unserem Namen, der da lautet
Insert Podcast.
Wieder der ASMR-Versuch, der klägliche. Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Nice. Das ist einfach, wie immer sage ich, das kann sich absolut jeder merken.
D'accord. Und damit ist die 202. Episode im Kasten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und noch viel, viel mehr Dank an dich, Ronny. Das ist immer noch.
Danke auch,
Alex. Nach der 200. So vom Weg, auch wenn es am besten ist, auch für die 202. Episode, es wieder vors Mikro geschafft hast.
Ich habe schon den vierstelligen Episodentitel habe ich schon vor Augen.
Genau. Das war mir wie immer ein Fest. Von daher sage ich vielen, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.